So, guten Morgen. Ich habe einen wunderbaren Bibeltext zum Lesen heute Morgen aus Hesekiel. Und mein Thema ist, Leben kommt in trockene Knochen. Okay, so wir haben zum Beginn gleich eine etwas längere Bibeltext und das wollen wir einfach hören und ihr könnt es auch mitlesen. Das sind die ersten sieben Folien, Erwin. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine auf das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine, sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem auch in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräber herauf und bringe euch ins Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und ich will euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. So, wenn wir diesen Text lesen und hören, nicht wahr? Dann sind wir doch begeistert, oder? Seid ihr begeistert, wenn ihr das liest? Das, was Gott tun will, was er tun kann. Und es ist einfach volle Power, volle Kraft. Es ist eine Vision. Es geht um Erweckung. Es ist eine prophetische Vision. Ja, wir lesen von einer Auferstehungsgeist. Ja, eine Armee. Es wird nicht besiegt werden können, ja. Und wir, du und ich, wir dürfen doch mitmachen. Und wir dürfen dann sagen, Amen, so ist es, ich will es mitmachen. Und wir sind ganz begeistert. Aber wir sollten da ein bisschen tiefer nachdenken, tiefer schauen. Ja? Warum ist diese Geschichte hier? Hesekiel wirkte als Prophet. Er schrieb und sprach für die in babylonischen Exil lebenden Juden. Das war in dem Jahr 593 bis 571 vor Christus. Und was bedeutete diese Vision für die damalige Hebräer? Ich glaube, es hilft uns, wenn wir verstehen aus dem Kontext. Ja? Was haben sie verstanden? Leben kommt in trockenen Knochen. Ja? Mein erster Punkt ist Temperatur und Rhythmus. Ich möchte euch fragen, was meint ihr? Mag Gott Musik und Rhythmus? Ich glaube, hier nicken alle. Ja, wir erleben das, nicht wahr? Wir wissen, er thront im Lobpreis aus dem Wort. Und in seinem Wort ermutigt er uns. Immer in den Psalmen werden wir ermutigt, ja, dass wir Gott preisen sollen, Gott singen sollen, Gott loben sollen, sogar jauchzen und jubeln. Einfach, weil er lebt, weil er ist, der er ist. Ja, und da spüren wir, ja, unser Gott, der liebt Musik. Ich bin davon ganz überzeugt. Und da ist so eine Art Rhythmus. Wenn wir Gott betrachten, als die Hebräer Gott betrachteten, sahen sie einen Rhythmus von Tag und Nacht, von sieben Tagen die Woche, von Saison, Sabbat, Festtage, aber auch einen Rhythmus, das fließt in die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Ja, auch diese Liebe, Gnade, Segen, das aus Gott kommt. Das fließt in eine Art Rhythmus, ja. Und ja, wenn man sein Leben ausrichtet in Linie, ja, mit Gott, in diese Linie, dann sind wir in diesen Rhythmus hinein, ja. Und dann glaubten auch, dass die Hebräer, dass wenn sie so leben würden, wie Gott das sagt, dass sie dann gesegnet sein würden. Dass es für sie gut wäre, dass sie Licht haben würden in ihrem Leben, dass sie Frucht bringen würden, dass sie vermehrt werden würden. Aber sie glaubten dann auch, wenn sie dann aus diesem göttlichen Rhythmus ausstiegen und gingen in die andere Richtung, dann glaubten die schon, da werden sie nicht gesegnet sein. Dann sind sie hinausgetreten aus dem Segen. Dann wäre es dunkel, finster, tot. Ja, und ich denke, wir sollten auch den Bibeltext Hesekiel 37 auch in diesem Sinn betrachten. Ja, es ist ein Kontext auch aus 5. Buch Mose. Es ist auch Kapitel 28. Ich habe es nicht auf Folie, aber ich sollte das mal lesen. Da geht es wirklich um Segen, aber auch um Fluch. Ja, Gott sagt ganz genau, wenn wir leben nach seinem Geboten, nach seinem Willen, wenn wir in diesem Fluss sind und wir leben mit ihm, sind wir gesegnet. Aber er sagt, es ist ein Fluch, wenn wir hinaustreten. Es liegt an uns, nicht wahr? Wir treten dann hinaus. Und ich glaube nicht, dass Gott uns dann sieht und denkt, oh, wir oder auch die Israeliten damals, die haben was Böses gemacht, ich schicke Böses. So denkt er nicht, er ist der gute Gott. Aber wenn wir Menschen aus dem Wille hinaustreten, dann geschehen Dinge für uns. Das wird dann einfach passieren. Ja, wir haben auch eine Wahl. Ich war eine Wahl, Gott zu lieben oder zu hassen. Es ist eine freie Wahl. Wir haben die Wahl, Gott nachzufolgen oder ihm abzulehnen. Wir haben die Wahl, ihm zu gehorchen oder gegen ihn zu rebellieren. Es ist eine Wahl in unseren Herzen. Was willst du? Was willst du? Bist du glühend heiß für Gott? Bist du lauwarm? Oder bist du sogar kalt? Wir können frei entscheiden. Es ist unser Wille. Eine freie Wille schenkt er uns. Früher, als unsere Söhne Kinder waren, hat es manchmal bei uns einen Streit gegeben im Winter. Und ich erinnere mich an einen Winter, es war Advent, und ich habe mich ein bisschen geärgert immer. Meine Söhne wollten es immer sehr warm haben in der Wohnung. Und ich dachte, nein, es ist zu warm. Ich möchte es lieber einfach so angenehm. Man kann dann ruhig mal dann eine Strickjacke anhaben und so. Es muss nicht so warm sein. Und immer wieder, der Thermostat wandelte immer von einer Richtung in die andere Richtung. Und dann kamen wir auf eine Idee. Dann haben wir Zettel geschrieben und dran geklebt. Und auf der eine Zettel in die eine Richtung stand mehr Weihnachtsgeschenke. An die andere Seite stand weniger Weihnachtsgeschenke. Und dann war es dann ja klar, dann war es dann nicht mehr so warm in unserer Wohnung. Ja, es ist eine Entscheidung. Aber was wählen wir? Wie entscheiden wir uns? Ja. Und ja, für die Israeliten gab es wirklich Konsequenzen. Nicht wahr? Wenn wir in der Schrift lesen, wir sehen die Konsequenzen, die da geschahen. Immer wieder Schlimmes, weil sie Gott nicht anbeteten. Und ja, ich denke, es hat wirklich mit diesem so Rhythmus zu tun, dass Gott so eine Art Rhythmus hat. Es gibt einen Musikerbegriff vom lebendigen Rhythmus, das heißt Groove. Kennt ihr das? Ja, einige nicken. Groove. Was bedeutet Groove? Groove, habe ich gelesen, ist ein Mitreißen können oder Animieren des Publikums zu einer Interaktion. Das wäre Mitwippen in Rhythmus, Klatschen, Fingerschnipsen oder Tanzen. Und ich dachte, geschieht das auch nicht, wenn unser Low-Price-Team uns leitet in den Low-Price zu Gott und wir begegnen Gott, dann können wir gar nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Wir sind so dabei, oder? Ja, ja. Groove heißt das. Groove. Das beim Zuhörer dann entstehende Gefühl, das durch Rhythmus, Spannung und Tempo des Musikstücks erzeugt wird. Ja. Und es gibt eine Art im Groove sein. Ja. Das hat ein bisschen damit zu tun mit, die Ausdruck, die wir bringen in Übereinstimmung mit anderen. Deswegen hat es auch so mit den Musikern zu tun. Die spielen miteinander, die singen miteinander. Nicht jeder Einzelnen für sich. Das ist ein Groove, ein Miteinander. Ja. Und ja, ich denke, das ist ein super Wort für Gott. Ich glaube, er groovt. Ja, einfach da, er ist da und er will mit uns sein und führen und leiten und uns einfach uns begeistern durch seinen Heiligen Geist. Ja, die Israeliten, haben wir gesagt, die haben sehr oft entschieden, aus diesem göttlichen Rhythmus hinauszutreten. Im Buch Hesekiel, im Kapitel 17, kann man auch lesen darüber, dass es wurde ein fliegender Adler herunterstürzen. Und dieser Adler wäre aus fremder Sprache. Und das passierte tatsächlich. 120 Jahre bevor Hesekiel geschrieben hatte, da wurden die 10 nördlichen Stämme Israels besiegt. Und sie wurden durch die Assyrier festgenommen. Und ja, die meisten von uns denken, ja, die Assyrier, sie kamen aus Assyrien. Aber es ist ziemlich wichtig zu wissen, was das für ein Volk war. Und sie waren sehr grausam. Und sie hatten auch die ersten Parkgebühren erfunden. Ja, Das war der König Sanherib. Er ließ Straßen bauen. Aber dann, wenn die Hebräer ihr Esel oder ihre Karre darauf parkt und stehen ließ, dann kam eine Strafe. Sie wurden getötet. Das waren die ersten Parkstrafen. Oh, wir können dankbar sein, dass unsere Parkstrafen ein bisschen milder sind. Aber die Assyrier, sie haben Menschen aufgespießt. Sie haben Frauen, auch Frauen, die schwanger waren, aufgeschlitzt. Und ihr Männer müssen das zusehen. Sie haben Menschen, die lebten, den Haut einfach abgezogen. Sie waren wirklich grausam. Es ging nicht nur um ein Töten. Sie waren grausam. Und ja, das Nordreich, sie hatten Götzen angebetet. Sie beteten Götzen an, sie wandten sich von Gott ab. Und dann kamen die Assyrier und besiegten sie, nahmen auch viele mit. Und Juda, und das waren die zwei Stämme im Süden, sie haben nichts daraus gelernt. Nichts. Sie wandten sich ebenfalls von Gott ab und sie beteten Götzen an. Und da war ein Resultat. Ja, die Babylonier kamen mit einer mächtigen Armee, mit König Nebukadnezar, der ist für uns alle ein Begriff, und sie wurden besiegt und ja, alle die führenden Familien wurden aus Jerusalem festgenommen und nach Babylonien gebracht. Ja, und dort blieben sie 70 Jahre. Hesekiel war einer von den Gefangenen. Er war dort in Babylon. Und er schrieb prophetisch an diejenigen, die in Jerusalem noch geblieben waren. Da war ein Rest noch dort. Und er schrieb, bring die Sache in Ordnung. Bleib bei Gott. Lebt gerecht. Ja. Aber Juda hörte nicht darauf. Und Hesekiel predigte darüber. Und er predigte, wie die Priester im Tempel Götzendienst feierten, anstatt Gott anzubeten. Wie die Hirten ihre eigenen Dingen machten, anstatt ihr Schafe nachzugehen. Wie das Volk, wie alle andere Völker sein wollte, anstatt zu erkennen, sie waren von Gott ausgesucht, ein besonderer Volk. Und am meisten warnte Hesekiel vor die falschen Propheten. Sie behaupteten, Gott würde nichts Schlimmeres passieren lassen. Ja, und dann im Jahr 586 vor Christus wurde Jerusalem durch die Babylonier komplett zerstört. Die Mauern und die Tore umgehauen am schlimmsten. Der Tempel, der Ort, wo Gott hier auf die Erde gewohnt hatte, ja, es wurde völlig zerstört. Und Menschen wurden gefangen genommen und mitgenommen. Ja. Und dann haben wir unser Bibeltext. Nicht wahr? Leben kommt in trockene Knochen. Da geht es um gebleichte Totengebeine in den Visionen von Hesekiel. Ja, nun führte Gottes Geist Hesekiel in ein brennend heißes Tal, voller ausgetrocknete Totengebeine. So, ich habe auch meine Illustration mitgebracht. Ja, es war für Hesekiel bestimmt kein Problem. Als er diese Knochen sah, wusste er, was es bedeutete. Ja, es war ein Bild für sein Volk. Sie waren überall zerstreut. Sie waren ohne ein Zuhause. Sie waren gefangen und geschwächt. Und sie waren weit entfernt von den Zeiten, wo sie einen starken Führer hatte, wie David oder Salomo. Damals waren sie stark, aber jetzt waren sie weit weg von Gott. Ja, weit weg von zu Hause, weit weg von dem Segen Gottes, den sie früher erlebt hatten. Und interessant ist, dass die Worte im Hesekiel passten damals, aber sie passen total in unsere Zeit. Ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ihr das gehört und mitgelesen habt. Es passt in unsere Zeit. Ja, und ich glaube, es passt auch ganz stark in die Kirchen. In die Kirche Christi, in die Gemeinde. Aber ich glaube an Gemeinde. Gemeinde ist Gottes Plan für die Welt, damit die Welt zum Glauben kommt, damit die Welt ihm sehen und erkennen an das Licht, das hier brennt. Und ja, das ist einfach wichtig. Wir können die Atmosphäre einfach verwandeln, weil Jesus bei uns ist, in uns, mit seinem Heiligen Geist. Und ja, ich denke, dass so die Knochen, das ist ein Bild für Kirche. Damit meine ich die große Weltkirche, alle Kirchen. Ja. Und die Kirche leidet. Und das ist so schade. Die evangelische Kirche hat in 2020 einen Verlust gehabt von 220.000 Menschen. Die waren ausgetreten hier in Deutschland. Und in 2000, aus der katholischen Kirche waren 221.000 ausgetreten. Und in 2021 waren es noch mehr. Und im NRW haben die noch mehr in einem halben Jahr bis jetzt gehabt, dieses Jahr. Und wenn man da online nachfragt, an dem Amtsgericht für einen Termin, da steht, leider stehen in den kommenden Wochen für die ausgewählte Dienstleistung keine Termine mehr zur Verfügung. Weil so viel austreten wollen. Menschen sind verletzt durch das, was in die Kirche passiert ist. Und dann ist leider oft, dass sie denken, Kirche ist Glauben, ist Gott. Aber wir wissen vielleicht den Satz, wo ich in eine Kirche gehe, dann ist diese Kirche nicht mehr vollkommen, weil ich da bin, weil du da bist. Wir sind nicht vollkommen und die Kirchen sind nicht vollkommen. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, Kirchen, auch wir, haben Menschen verletzt. Und ja, da müssen wir wirklich dann beten und prüfen, wie wir uns verhalten, aber auch beten für die anderen Kirchen. Ich glaube, wenn es auf unseren Herzen ist, dass eine Erweckung geschieht, ja, dass diese toten Knochen alle wieder aufstehen, das ist in alle Kirchen, nicht nur wir hier, Christuszentrum, es sind alle Kirchen, müssen zusammenkommen und das tun. Ich habe überlegt, die Kirche ist verletzt durch Fundamentalismus. Das sind die heutigen Pharisäer, die denken, das muss nur String, String, String sein und die nicht erkannt haben, dass auch mit Gott geht es auch um Freude, die Freude des Heiligen Geistes, dass Jesus möchte, dass wir uns freuen. Und die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Kirche ist auch durch Liberalismus verletzt und leidet. Ja? Die Kirche spiegelt die Welt, anstatt dass die Welt die Kirche spiegelt. Die Kirche ist geschädigt durch Professionalität. Das ist, wo die Kirchen so perfekt sein müssen. Nur die Profis dürfen was mitmachen. Und das ist nicht biblisch, weil in der Bibel steht, jeder sollte dazu beitragen. Das ist, in dein Gabensbereich solltest du was tun. Ja, die singen, sollte für Gott singen in den Lobpreis und die musizieren, sollten musizieren und die gern beten, sollten ihre Gaben einbringen und die gern Lehre bringen, sollen das tun. Ja, und die gerne praktisch helfen, sollten das auch tun. Das sind so viele Dinge, ja, dass wir eins sind, dass wir miteinander sind. Ja, und so ist Gemeinde vor Gott. Und die Kirche ist zerstört durch Götzendienst. Das ist alles, was uns wichtiger ist als Gott. Egoismus, da können wir uns auch nicht freisprechen. Unsere Welt ist eine Welt voller Ichs. Es geht um Selbstinteresse, Selbstwert, Selbstgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstbeförderung, Selbstverwirklichung, Selbstrealisierung. Aber wir leben in einer Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Amen. Ja, das sagt uns Jesus. Selbstinteresse und Selbstverwirklichung, das sagt uns Jesus was dazu. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Wow. Selbstwert. Wir lesen über unser Selbstwert. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott die Ehre macht. Das ist 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. So, unser Wert ist nicht bestimmt durch das, was wir denken, wir wert sind. Ja, Gott hat unser Wert schon bestimmt. Und wir sind sehr wertvoll. Gott, dem Vater, gab das Wertvollste, was er hat für uns, für dich und für mich. Er gab seinem Sohn, damit wir Vergebung haben, damit wir gerettet sind. Wow, damit wir Leben haben. Selbstbewusstsein, da lesen wir auch. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Ja, wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Das kann unser Selbstbewusstsein was geben, oder? Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Selbstbeförderung. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Bewerbungsschreiben geschrieben hast. Bei den meisten von uns ist es vielleicht länger her. Hat jemand neulich ein Bewerbungsschreiben geschrieben? Keiner, okay. Und es ist dann so, heutzutage, wenn man ein Bewerbungsschreiben schreibt, dann schreibt man, wie toll man ist. Ich glaube, damals, zu unserer Zeit, war das nicht so. Man hatte irgendwie ein Gefühl, man ging demütiger damit um. Nein, sie sollten schreiben, sie bekommen das gelehrt, sie sollten schreiben, wie toll sie sind, was sie alles können und dass sie ganz vorn sein wollen. Und wir lesen in Matthäus 20, dass Jesus sagt, so soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein wird, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ja. So, wir kommen auch zu ihm, wollen auch dienen, so wie er gedient hat. Selbstrealisierung. Wir müssen in der Realität leben. Ja, es kommt nicht darauf an, ob ich ein schönes Auto habe, ob ich eine schöne Wohnung habe. Es kommt nicht darauf an, wie schnell mein WLAN ist. Es kommt nicht darauf an, ja, es kommt nicht einmal darauf an, ob ich 3 Mahlzeiten am Tag habe. Es kommt darauf an, dass ich sein Reich sehen komme, dass ich weiß, er kommt. Wir lesen in Johannes 8, könnten wir vielleicht, ja. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist seine Realität, nicht wahr? Dass wir die Wahrheit erkennen sollen. Ja, und wir leben, wir haben einen Grund, warum wir leben, das ist, um Gott zu verherrlichen. Ja, das ist der Sinn unseres Lebens. Aber Gottes Herrlichkeit wird nicht erkannt, wenn wir alle anderen gleich sind. Ist doch klar, oder? Gott wünscht es sich für uns, dass wir unsere Ängste, unsere Schwäche, unser Armutsgeist abgeben. Dass wir aufhören, wie Bettler zu sein, sondern dass wir beten, Jesus, ich nehme zurück das, was mir der Feind genommen hat. Du starbst für mich, damit ich leben kann und schenkst mir ein Leben in Fülle. Ich nehme Mut und Hoffnung und Kraft von dir an. Und wir brauchen uns nicht an die anderen Dinge festzuhalten. Wir wollen doch eine disziplinierte Armee sein, die vorwärts geht mit dem Herrn. Ja, wir wollen bereit sein. Ja, unsere Welt ist so aufgerüttelt, hat Nicolina im Vorfeld gesagt. Da ist so viel los in die Welt und die Menschen haben so viel Leid, auch wir. Ja, aber Gutes kann daraus kommen. Gott, unser Vater, will nur das Beste für uns haben, damit wir auch weiterkommen im Glauben. Hesekiel schaute auf ein Bild des Todes. Ja. Vielleicht denken wir auch, die Kirche ist an vielen Orten tot. Aber wir dürfen glauben an etwas, was besser ist, an Gottes Realität. Ja. Wir dürfen glauben an eine dynamische Kirche. Das wollt ihr doch, oder? Eine dynamisch lebendige Kirche. Deswegen seid ihr hier. Viele von euch fahren einen weiten Weg, um hier hinzukommen. Das ist bestimmt der einzige Grund. Wir wollen eine dynamische, lebendige Gemeinde haben. Das ist unser Herzenswunsch. Und deswegen fährt ihr auch viele Kilometer, um hier hinzukommen. Wir wollen von Gott hören und das tun, was er sagt. Leben kommt in trockene Knochen. Sprechen ist mein Punkt, ja. Gott gibt Hesekiel den Befehl zu weissagen, ja. Hesekiel fragt er, gibt es irgendwelche Hoffnung? Du weißt, was diese Knochen bedeuten. Du weißt, was sie getan haben. Du weißt, warum sie da liegen. Hesekiel, diese Knochen liegen ausgebleicht im Tal des Todes. Können diese Knochen leben? Und die Antwort kennt nur Gott. Und das sagt Hesekiel auch. Nur du allein, Herr, kannst es wissen. Du weißt es, ich weiß es nicht. Und Gott sagt ihm dann, weissage, spreche Leben hinein. Und so hat Gott einen besonderen Auftrag für uns Gläubigen. Ja, dass wir Leben hineinsprechen. Worte des Lebens über die toten Knochen. Ja, und wir können erkennen, das will Gott. Gott schafft Licht und Ordnung, Leben aus Dunkelheit und Chaos. Das kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Ja, er tut es. Das ist, was er will. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Sein Heiliger Geist lebt in uns. Das sind auch die Worte, die wir sprechen sollen. Das ist unsere Aufgabe, Worte des Lebens zu sprechen. Welche Worte sprechen wir? Ja, unsere Zunge hat Gewalt. Nur so oft sprechen wir Kritik aus. Nur so oft sind wir mutlos und sprechen das aus. Ja, wir lesen in Römer 4, Vers 17 über Abraham. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. So Hesekiel sollte Leben über toten Knochen sprechen. Manche Pastoren tun das. Der Reinhold Bönke hatte das tatsächlich gemacht. Er hatte dann für Auferstehung von einem toten Mensch gebetet und diese Person ist wieder zum Leben gekommen. Wow! So, aber man muss viel Glauben haben, um das zu beten, oder? Wenn einer da tot liegt, dass man dann betet, dass sie zum Leben kommen, dann brauchen wir festen Glauben an einen Gott, der Wunder wirkt und das auch tun kann. Und das, was Hesekiel machen müsste, war noch schwerer, weil das war dann nicht nur ein Leichnam, das waren Knochen. Er sollte Leben in tote Knochen sprechen. Ja, und das war eine Herausforderung. Und ja, das ist dann wirklich wichtig, dieses Licht und Hoffnung, Glauben im Leben, im Gebet hineinzusprechen. Ja, wichtig. Und dann kam Klappern, Geräusche, die Knochen, die kamen zusammen, das klapperte. Wenn wir als Gemeinde zukommen, dann gibt es Geräusche. Und wenn die weltweite Gemeinde, die Kirchen lebendig werden und noch mehr Menschen kommen, dann gibt es einen Lobpreis zu Gott. Und das ist laut. Ja? Und die Menschen, die in unserer Welt sind, wenn sie zum Glauben kommen, dann erzählen sie Zeugnis. Das sollen wir auch alle tun. Immer wieder neu das, was wir mit Gott erlebt haben. Ja, erzählen. Ja, weil es ist spannend und es ist zu Gottes Ehre und es ist immer so schön, wenn wir hören, wie hat Gott gewirkt in deinem Leben, in meinem Leben. Und dann auch für die Neugläubigen ist es ja immer so wunderbar und spannend, wie Gott sie berührt, wie Gott sie erreicht. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Das brauchen wir einfach, so ein Geräusch, so ein Klappern, wie diese Knochen dann zusammenkommen. Ja. Und wenn wir denken, ja, der war dann in die Wüste und da waren alle diese Knochen. War jemand dann hier auf eine archäologische Gang irgendwo mit Archäologen zusammen? Nur Harold hat sowas mitgemacht. Ja, okay. Ja, und wenn du sowas machst, dann suchen die Archäologen und sie finden vielleicht etwas, sie finden vielleicht ein Stück Ton, eine Scherbe, oder sie finden ein Geldstück, oder sie finden einen Knochen. Und bei uns in Bad Breisig sehen wir immer wieder Männer, sie gehen mit Metallsuchgeräten durch die Wiesen. Da waren damals die Römer. Ich bin sicher, sie suchen dann Fundgut von damals, von den Römern. Und ja, und man sucht die Dinge und die Dinge liegen dann da verborgen im Dreck. Ja, und die Knochen, die Hesekiel sah, das waren dann alles in den Dreck, lagen die vereinzelt. Welch ein Glauben, dann zu diesen verteilten Knochen zu rufen, dass sie kommen sollen. Und dann klapperte es. Ja, verbunden sein. Ja, ein Skelett hat 206 Knochen. Und gut, wenn man in ein Universitätskrankenhaus geht, vielleicht sieht man dann so ein Skelett und das ist aneinander gebunden mit Draht und es sieht aus richtig wie ein Skelett. Ja, und alle diese Knochen, die müssen zusammenkommen. Und so hat ja dann Hesekiel dann quasi gebetet und dann war, sie müssen dann zusammenkommen. Und die müssen zusammenkommen, die brauchten dann Sehnen und Bänder, um die Knochen zusammenzuhalten. Und die Gelenke funktionieren nicht ohne Sehnen und Bänder. Ich weiß, sonst geht es gar nicht. Und in unseren menschlichen Beziehungen ist es genauso. Ich weiß, es gibt einen großen Unterschied zwischen Beziehungen, in denen man einfach irgendetwas tut nebeneinander. Oder ob man Beziehungen hat, ob man wirklich miteinander verbunden ist in die Beziehung. Und deswegen ist Gemeinschaft unter Gläubigen so wichtig, ja, dass wir Gemeinschaft miteinander haben im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, in den Kleingruppen, in den Dienstgruppen. Das machen wir im Moment mit dem Rheincafé. Habt ihr da gemerkt, wer da mitgemacht hat? Ist es so schön, dieses Gefühl der Gemeinschaft miteinander. Man tut Dinge miteinander, man betet miteinander. Das ist so schön, man kommt nah zusammen. Das ist wichtig, ja. Und mit Jesus' Hilfe wachsen wir dann immer näher zusammen. Leben kommt in trockene Knochen. Kraft brauchen wir. Lesen dein Vers 8. Und ich sah und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf. Und sie wurden mit Haut überzogen. Mit Fleisch sind Muskeln gemeint. Ja, durch Muskeln haben wir Kraft. Ohne Muskeln können wir nichts heben. Da brauche ich, um etwas zu heben, mein Bizepsmuskeln. Ja, und dann, es ist kraftvoll, ja, wenn Knochen so zusammenkommen durch die Kraft der Muskulatur. Und das ist dann auch wichtig in der Gemeinde. Ich denke, wir können das mit unseren Gaben vergleichen. Ja? Wenn wir mit unseren Geistesgaben zusammenkommen, sie alle bringen, ja, dann ist ein Kraft hier in der Gemeinde. Ja, weil wir kommen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und deine Gaben beschenken und ergänzen meine Gaben und umgekehrt. Und wir brauchen einander, wenn wir eine kraftvolle, wirksame Kirche sein wollen. Ohne einander werden wir nicht stark sein. Es kommt auf jede Einzelne. Wir sind nicht zufällig hier. Gott hat uns hier hingestellt. Wir sind Teil eines Ganzen. Und wir brauchen es miteinander, verbunden zu sein. Ja, miteinander. Und dann gibt es Haut, Image, Erscheinungsbild. Haut kleidet den menschlichen Körper, damit er ansehnlich ist. Ich glaube, es war früher ziemlich egal, wie Kirchen aussahen. Sie haben einfach ihr kirchlichen Dienst getan. Aber es hat eine Wende gegeben. Jetzt wird es sehr, sehr, sehr wichtig betrachtet, insbesondere in den letzten paar Jahren, wo viele Kirchen und Gemeinden sind online. Jeder kann sie sehen. Und dieses Ansehen ist sehr wichtig geworden. Aber es geht nicht um Ansehen, es geht um die Substanz. Natürlich muss es ein gutes Aussehen haben. Ja, aber was steckt unter der Haut? Unter der Haut steckt dann die Knochen und die Muskeln, die Kraft und die Sehnen, das Verbundensein miteinander. Das ist wichtig. Und es ist eine Herausforderung. Ja, jetzt hätten wir einen Leichnam, wenn Hesekiel das alles getan hätte, aber es ist immer noch ohne Leben, ohne Atem, ohne Odem, haben dieses wunderschöne Wort Odem, nicht wahr? Odem, Atem. Ja, und da haben wir es hier, 9-mal wird es erwähnt, hier in diesen Texten Hesekiel, 9-mal Atem, Odem von Gott. Ja, so wenn wir als eine Armee für Gott auferweckt sein wollen, es geht dann nicht mit unserer Kraft allein, das geht nur, wenn er ganz übernatürlich durch seinen Geist, durch sein Atem in uns wirkt, ja. Und ja, ein Gläubiger, der lebt ja ohne Gottes Geist, ja. Manchmal merken sie das gar nicht so wirklich. Es gibt Menschen, die wissen, ich bin gerettet, ja, und ich preise Gott, dass ich gerettet bin, aber dann sind sie zufrieden damit und merken gar nicht, dass etwas fehlt, ja. Aber es gibt doch viel, viel mehr, nicht wahr? Sind wir zufrieden mit das, was wir haben? Wenn wir eine winzige Portion des Heiligen Geistes haben, dann sind wir den reichsten Menschen in der Welt. Aber wir sind auch die Ärmsten. Wir sind die Ärmsten, weil Gott die Fülle hat für uns. Und diese Fülle haben wir noch nicht. Und so können wir kommen und wir können wie Bettler kommen und sagen, Herr, ich brauche mehr. Ja? Und das kam auch ein bisschen in der Moderation heute. Ja, sind wir zufrieden mit das, was wir haben, einmal in die Woche? Ist das unsere Dosis von Gott und seinem Heiligen Geist für die Woche? Das ist nicht genug. Wir brauchen es tagtäglich. Tagtäglich in seinem Licht, in seinem Gegenwart zu sein. Und auch wenn es wunderschön ist, wenn wir hier kommen und wir baden in den Lobpreisen seiner Gegenwart. Wir haben hier die tollsten Lobpreise, die uns da hineinführen. Ja, und wir baden. Und es ist so schön. Und zu Hause ist dann jetzt kein vorbereitetes Bad, dass wir einfach da hineintauchen können. Und so müssen wir prüfen, ja, wie mache ich das am besten? Wie begegne ich Gott? Und für mich ist das immer ganz früh am Morgen. Das ist meine beste Zeit, wo ich mit Gott reden kann, von ihm höre. Aber manchen sind lieb besser am Abend. Ihr könnt besser abends diese tiefe Zeit mit ihm haben. Und auch wenn ich unterwegs bin, wenn ich einfach einen Spaziergang mache, da kann ich auch sehr gut hören. Ich rede sehr oft mit ihm. Einfach beim Gehen. Und, aber es ist dann nicht nur dann, er ist bei uns den ganzen Tag. Wir können zwischendurch immer kurz innehalten und mit ihm reden. Ja, genau. Okay, Gott fordert uns heraus. Er erinnert uns an seine Gegenwart, an ein neues Geburt, neues Leben, Auferstehung, Wachstum. Wenn wir, ich habe dann einfach Fragen auch, willst du das? Willst du, dass wir mehr Kraft hier in die Gemeinde sehen? Wie ist es in deinem Leben? Willst du mehr Kraft in deinem persönlichen Leben haben? Es ist ein Frei, es ist ein Geschenk. Was willst du? Willst du hineintreten? Bleiben in seinen Rhythmus, in seinen Groove? Oder passiert immer bei uns Zeiten, wo wir, naja, ein paar Schritte vielleicht abweichen. Aber die Einladung ist immer da. Wir können wieder in den Rhythmus kommen. Und er vergibt und er freut sich, wenn wir wiederkommen. Arme weit ausgebreitet. Lasst uns ja in diesen Rhythmus bleiben, in diese Richtung. Und uns nicht abwenden. Das ist so traurig. Wir kennen das alle. Es gibt Tage, wo wir gut drauf sind, Tage, wo wir nicht so gut drauf sind. Ja. Aber lasst uns denken an unsere Gesellschaft. Sie haben so einen Bedarf nach Gott und sie kennen ihn noch nicht. Aber wir sind nicht mehr trockene Knochen, oder? Ach, das ist ein bisschen schwach hier heute Morgen. Es ist die Hitze in der Wüste. Ja. Wie entscheidest du dich? Geh mit Gott. Bleib in seinem Rhythmus. Dann bist du gesegnet. Dann hast du Leben. Dann hast du Licht. Dann hast du Kraft. Amen. 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 Okay, dann laden wir die Lobpreisteam nach vorne zu kommen.